Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Ich grüße euch nach dem Artist Summit wieder hier in unserem Regelrhythmus im Founder Podcast. Heute mit einem Serienfounder. Martin Harder von Sequa AI hat zunächst eine Web3-Firma gegründet, einen Marktplatz für NFTs, immerhin mit 560 Millionen Euro Marktplatzumsatz und 50 Mitarbeitern. Dann sind NFTs ja relativ schnell wieder verschwunden, weshalb die Jungs jetzt im etwas neuen Team mit drei Foundern Sequa AI dieses Jahr gegründet haben, AI Native Company. Und was Sequa macht und wie ein AI Native, also AI First Founder über Softwareentwicklung in 2025 nachdenkt und vor allem, wie er das von klassischer Softwareentwicklung aus den letzten Jahren abgrenzt. Darüber haben Martin und ich gesprochen. Ich wünsche euch deswegen ganz viel Spaß mit Martin Harder von Sequa AI. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. So, und bevor wir in den Pod rein starten, möchte ich mit euch kurz einen Ausflug machen zu unserem aktuellen Ad-Partner Clockedo. Ein Unternehmen, das mir sehr am Herzen liegt, von OMR Reviews als eine Top 20 deutschen Software-Companies bewertet. Leider nicht auf dem Summit gewesen, dafür aber wahrscheinlich, die Jungs kommen aus Unna, auf unserem Artist on Tour Event in Bielefeld, das ist ja um die Ecke, am 13. November 25. Falls ihr da seid, schaut doch einfach mal vorbei. Was genau macht Clockedo? Und zwar geht es um Zeiterfassung. Effizienz entscheidet über Wachstum. Gerade in Unternehmen, die skalieren, ist die Ressource Zeit ja ein entscheidender Erfolgsfaktor. Clockedo macht sie sichtbar und nutzbar. Die Software ist smart. Sie ist für Arbeits- und Projektzeiterfassung gebaut. Sie nimmt die Zeit mobil, online und damit im Prinzip überall digital auf, automatisch und ohne zusätzlichen Zeitaufwand. Egal ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Neben den Arbeitsstunden lassen sich auch Projektzeiten und Abwesenheiten in Echtzeit dokumentieren. Clockedo verschafft damit jederzeit Überblick, welche Projekte lohnen sich, wie entwickeln sich die Kosten etc. Mit präzisen Reports werden Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen und nicht aus dem Bauch heraus. Das kennt ihr wahrscheinlich, das Problem. Eure Teams arbeiten produktiver, die Planung wird einfacher, Abrechnungen stimmen auf den Punkt, so steigt dann euer Umsatz, unnötige Überstunden werden reduziert. Ob ein Startup mit drei Mitarbeitern oder für ein größeres SaaS-Unternehmen, Clockedo wächst mit und bleibt dabei einfach einzuführen, sofort produktiv und DSGVO-konform. Die Vorteile liegen also auf der Hand, mehr Produktivität, bessere Kapazitätenplanung und optimierte Prozesse. Schluss mit undurchsichtigen Abrechnungen und Excel-Chaos. Testet doch Clockedo einfach mal 14 Tage kostenlos und mit dem Code ARTIST25 zusammengeschrieben gibt es nach dem Abo-Abschluss zusätzlich 3 Monate gratis. Mehr Infos findet ihr unter clockedo.com/artist. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes und jetzt rein in den Pod. Hi Martin, ich grüße dich. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier für den Artist on Air Podcast mit Sequa dabei zu sein. Martin, du hast co-founded, also mit einem Team zusammen Sequa gegründet. Sag uns doch einfach mal kurz in 2 Sätzen, was genau macht ihr mit Sequa?
Ja, hi, freut mich. Ich bin Martin von Sequa, einer von 3 Co-Foundern und wir innovaten im AI Documentation, AI-based Documentation Space. Das heißt, wir haben eine Engine, die versteht complex Codebases und versteht auch, wie alles zusammenhängt, alle Repositories und so weiter und ist in der Lage, dieses Wissen zurückzugeben an die Developers und an AI-Agents.
Hervorragend. Jetzt nochmal für Leute, die gar nicht so technisch drin sind wie ich. Was ist genau das Problem, was ihr erkannt habt? Was ist so die Hypothese, mit der ihr gestartet seid? Was löst ihr?
Auf jeden Fall ist der große Fokus für uns Kontext an sich. Ja, also wenn man auf AI-Models schaut, wenn man auf AI-DevTools schaut, ist natürlich die große Frage, welches benutze ich und warum? Wie gut ist das? Welche Benchmarks gibt es? Und das ist die eine Seite des Coins sozusagen. Die andere, auf die wir uns fokussieren, ist, wie viel weiß denn das Modell über mein Problem? Ja, also wie gut versteht es meine Codebase? Und die Seite, die lösen wir, wo wir sozusagen dein Problem indizieren, ein komplettes Bild davon erstellen und das zurückgeben an die AI. Dadurch kann dann die AI auch die Probleme besser lösen. Also wir helfen sozusagen, den richtigen Kontext zu geben, damit die Tasks auch wirklich gut gelöst werden.
Okay, verstanden. Und wer sind dann, vielleicht kannst du es kurz beschreiben, wer sind so typische Kunden, die ihr avisiert? Also für wen baut ihr das Sequa-Tool?
Also unsere Users, wir haben im Juni Silent gelauncht, haben ein paar hundert Users auch bekommen und viel, viel gelernt. Unser Fokus ist auf jeden Fall auf fast-moving Teams, Scale-Ups vor allem, mit dem aktuellen Fokus auf Documentation, muss man natürlich auch sagen, dass für ganz kleine Teams, da ist der Overhead häufig noch nicht da, die Friction. Da ist noch vieles im Mental Model. Jeder Dev weiß, wo was ist. Das heißt, Scale-Ups sind aktuell der Fokus. Companies, die einfach auch ein größeres Dev-Team haben. Enterprise noch nicht, obwohl wir da auch im Gespräch sind mit einigen.
Okay, verstanden. Also ihr braucht ein Entwicklerteam, was wahrscheinlich irgendwie mal mindestens irgendwie 18 Leute hat, damit sozusagen die Documentation notwendig ist, weil dann auch der ein oder andere Entwickler von dem anderen Projekt übernimmt und dann ist es einfach wichtig, dass man weiß, was passiert ist, und da inzwischen alle mit Multi-Tools arbeiten, ist diese Documentation unerwartet komplex geworden und da setzt ihr an und löst das.
Korrekt. Und natürlich ist ein anderer Faktor nicht nur auf der Team-Seite, sondern auf der Codebase selbst. Ja, also was macht eine Codebase komplex? Es kann die Größe sein, es kann das Alter sein, können die Sprachen sein, es kann einfach die Anzahl der Services sein und wie die zusammenhängen. Und darauf haben wir Sequa sozusagen fokussiert, dass es in der Lage ist, komplexe Codebases zu verstehen. Ja, das war von Anfang an unsere Core-Technologie. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres R&D gemacht, in diesem Bereich ganz viel ausprobiert. Das ist sozusagen die Core-Technologie, die wir auch schon ein paar Mal neu gebaut haben von Scratch. Ja,
finde ich super. Und das ist ja im Endeffekt auch genau der Ansatz, warum wir besprochen haben, dass wir euch mal den Podcast holen. Ja, ihr wart jetzt auf dem Artist Summit, da haben wir uns leider verpasst und haben gesagt, komm, wir machen das in dem Podcast hier, weil ihr seid an einem spannenden Thema dran und ihr seid eine von den ganz jungen AI-Firmen hier in Deutschland, die jetzt gerade halt ein Thema sich rausgesucht haben. Ich wollte das einfach mal mit der Audience teilen, wie ihr sozusagen auf die aktuelle Softwarelandschaft guckt, wie ihr auch auf das Thema Softwarefirma bauen guckt. Ja. Und vielleicht gehen wir da mal kurz drauf ein, wo kommt ihr her? Ja, also wer seid ihr drei Founder und wie seid ihr dazu gekommen, jetzt dieses Jahr eine AI-Firma zu starten?
Sehr gute Frage. genau, also wir sind drei Founder, alle aus Deutschland, alle mit einem Tech-Background, also Coding. Von uns dreien habe ich den least practice coding Background. Ich habe 6 Jahre gecodet, vielleicht ein bisschen mehr Data, BI am Ende. Bei den anderen beiden, Fabian und Lennart, da ging es schon mit 10 Jahren, 12 Jahren los. Also solid. Genau, und wir haben uns tatsächlich schon vor einigen Jahren kennengelernt.
Relativ. Wenn die 14 sind, dann ist es noch gar nicht so lange. Ja, aber
okay, ja, stimmt natürlich. Ja. Nee, aber tatsächlich gehen wir schon seit ein paar Jahren. Ja. Also die beiden kennen sich von der TUM. Damals habe ich die Seiten gewechselt vom Coding ins Business Development und Partnerships. Das war, als Fabian mich geheiert hat in seinem Startup. Und das war ein Web3 Marketplace. Extrem viel Traction innerhalb kürzester Zeit. Also waren Millionen von Usern. NFTs, auch mit wirklich sehr großen Brands von Nickelodeon und Funko und Hot Wheels und
Gab da mal so eine Zeit, ne?
Ja, es gab da mal so eine Zeit. Damals habe ich wirklich sehr viel gelernt. Das ist natürlich sehr interessant mit einer Firma, die in Deutschland dann ist, dann um das alles compliant zu machen. Bottom line, wir haben da wirklich 50 Leute geheiert über die Zeit, weil es einfach so viel Traction gab und sehr viel Cash in bootstrapped. Und wir haben einfach sehr viel Geld auch ausgegeben für Custom Software Solutions. Ja. Wir brauchten mal einfach mal eine Advertising-Plattform für uns selbst, um das alles zu managen. So, und so weiter. Und das war so ein bisschen der Anstoß letztes Jahr, da mal angefangen darüber nur so als Idee zu sprechen. Was wäre, wenn man damals schon AI gehabt hätte? Dann hätte man viel schneller zu einem Ja oder Nein kommen können bei bestimmten Initiativen. Man hätte viel schneller Mockups, Prototypen, MVPs bauen können. Und das war so ein bisschen so ein Gespräch, das sich einfach entwickelt hat. Dieses Jahr dann haben wir auch gegründet im April, aber tatsächlich schon ein bisschen R&D gemacht davor. Und die Idee war einfach zu sagen, okay, um wirklich AI auf existierenden Codebases meaningful zu machen, weil also der Kontrast ist natürlich Lovable und Bold und so weiter, die auch wirklich super sind, die enablen einen komplett neuen Markt, aber die schaffen neue Apps, ja, und eher simple Apps, aber was ist mit den ganzen existierenden Legacy Codebases, die wirklich groß sind? Und da haben wir uns darauf fokussiert, haben gesagt, okay, wir bauen eine Engine, die das versteht, um dann sozusagen darauf alle möglichen Use Cases zu enablen. Ja, das sind Coding Agents, die dadurch smarter sind. Das kann eine Documentation Plattform sein, die wir jetzt aktuell haben. Gibt es auch viele mehr.
Okay. Genau. Also du bist ein bisschen, war ein super Teaser. Ihr habt eine Web3-Company gehabt und 50 Leute geheiert. Das ist ja ein Cliffhanger. Die Frage ist, was ist denn mit der passiert? Also nimm uns doch durch die Reise einmal kurz durch. Also dein Co-Founder hat die gestartet, hat dich geheiert, das ist super, dann habt ihr Traction gehabt. Bis dahin hört sich das ja alles traumhaft an. An welcher Stelle ist denn das Thema dann unrelevant geworden oder habt ihr euch entschieden, ihr müsst was Neues machen?
Na, die Business-These war einfach, dass das so weitergehen wird, ja, weil man war natürlich auch tief im Netzwerk drin und hat auch viel gemacht, also well over $560 million, ne, das ist, was da umgesetzt wurde auf der Plattform und das alles hier. Deswegen, die These war halt, wir müssen hiren, wir müssen weiterbauen und es gibt auch gute Gründe dafür, dass man die These so hatte, hat sich aber nicht bestätigt.
Also für mich nochmal, ihr habt eine Plattform, einen Marktplatz gehabt für NFTs, da wurden dann NFTs, also irgendwelche Digital Tokens für digitale oder auch echte Kunstwerke oder Fußballspieler sonst was.
Ja, genau, Collectibles hauptsächlich. Collectibles. Also Unterschied zu ETH war dann nicht so ein NFT für $1 million, sondern eher 1 Million NFTs für $1.
Ja, ja, so, genau. Also aber ihr habt $560 million Außenumsatz gehabt, also Marktplatzumsatz, und dann habt ihr davon irgendwie einen Share gehabt.
Genau.
Und der war eher 1% oder eher 10%?
Eher 2%.
Eher 2%. Okay, ja, also 10 Millionen Innenumsatz.
Ja, so in etwa. Natürlich auch viel geheiert, viel Lawyer Costs als eine deutsche GmbH. Anyways, die These hat sich nicht bestätigt, der Markt ist runtergegangen, er ist gecrashed und Firma wurde dann sozusagen veräußert. Der Founder, also der Fabian war einer der Co-Founder, es gab noch einen anderen, beide sehr smarte Typen, die waren damals Anfang 20. Sind nochmal zurückgegangen und jetzt haben wir mal zurückgekommen sozusagen mit Fabian.
Ja, aber ist ja super. Ich glaube, dass wir sind ja in Deutschland immer so ein bisschen hesitant mit irgendwelchen Geschichten, die nicht funktionieren, aber ich meine, NFT ist halt ein mega Hype gewesen, ja, und ist halt auch wieder mega schnell vorbei gewesen, das weiß man vorher aber nicht, ja, und trotzdem eine Firma von null aufzubauen mit 20, die dann halt irgendwie 10 Millionen Umsatz macht und 560 Millionen Außenumsatz sozusagen, das siehst du ja durch deine Plattform jagen, ja, das sind ja unfassbare Summen in dem Alter. Ja, und das ist ja auch eine riesen Lernkurve. So, und wenn es dann nicht funktioniert, hat man die Learnings ja trotzdem behalten. Deswegen, ich glaube, es ist total wichtig, das zu skizzieren hier, weil es gibt euch ja auch nochmal eine ganz andere Rolle als Founder, wenn ihr diese Tour schon mal im Vorfeld gemacht habt. Ja, und nicht jetzt, dass euer erstes Unternehmen ist. Ja, genau.
Genau, nee, Fehler sind super wichtig und auch die Learnings oder lass uns das Learnings nennen, das sind ja nicht nur Fehler, sondern es sind einfach Erfahrungswerte auf allen möglichen Bereichen, ne? Und die nimmt man einfach mit. Hast du völlig recht. Da ist in Deutschland eher eine Kultur, ein bisschen ein Tabu drauf, ganz anders in Amerika. Hab ja auch 2 Jahre in Kanada verbracht. Es war, ist einfach ein anderer Ansatz dort. Aber ich sehe auch, dass es in Deutschland das mehr und mehr zum Thema gemacht wird. Also es gehört dazu. Man muss lernen, man muss durch solche Zeiten gehen. Und das Wichtige ist einfach nur, einen Schlussstrich drunter zu ziehen und zu überlegen, was nehme ich davon jetzt mit? Was bedeutet das jetzt für die Zukunft?
Genau. Und also wir haben zumindest jetzt das Gefühl, dass hier in der Artist Community da ein bisschen offener drüber gesprochen wird und vor allem auch auf dem Summit in den kleinen Räumen, in den Workshops, die Leute ihre Probleme, auch wenn sie sozusagen live sind, nicht erst 4 Jahre später so, ne, sondern also in dem Moment, wo ich sie habe, dann tatsächlich auch auf den Tisch gelegt werden. Und ich glaube, dann kann man da auch tatsächlich zumindest Gedankenanstöße, muss ja nicht immer eine Lösung sein, ja, oder direkte Hilfe, aber wenn 20 smarte Leute mitdenken, dann kommt man manchmal an einem Tag da deutlich schnell vorwärts. Und ich glaube, das ist die Idee, Deswegen cool, dass du das jetzt hier sharen konntest. Und ich glaube, gibt uns auch nochmal einen Einblick in eure Historie. Ihr habt also schon in dieser Web 3 oder in dieser NFT-Hype-Phase habt ihr eure Learnings gemacht und habt da dann jetzt quasi gesagt, okay, wenn man AI hätte, was könnte man da alles besser machen? Und daraus kam jetzt sozusagen Sequoia als Idee. Verstanden?
Genau, ja. Und das jetzt auch nur für den Softwarebereich, ne? Also es gibt AI in Marketing, AI in Sales, in Finance, es gibt so viele Applikationen. Also habe ich auch auf der AR-Test gesehen.
Aber ja. Also, ne? Genau, mhm. Das ist, glaube ich, die Diskussion habe ich auch mit vielen gehabt, die jetzt sozusagen nicht AI-Native sind, sondern die jetzt sagen, okay, ich muss jetzt eigentlich gucken, wie ich AI in jedem meiner Firmenbereiche irgendwie integrieren kann, sinnvoll. Dann fängst du an, dir den aktuellen Snapshot zu holen, was gibt es eigentlich gerade für Tools? Ja, und 3 Monate später ist der ja veraltet, quasi, ne? Das ist, glaube ich, echt für viele sozusagen Mittelmanager und Topmanager gerade eine richtige Herausforderung. Ja, wenn du nicht jeden Tag nativ als AI-Firma damit arbeitest, sondern lass ein Autokonzern sein oder lass auch einfach nur einen klassischen Softwarekonzern sein. Da jetzt reinzukommen und dran zu bleiben, ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung für ganz viele. Deswegen auch irgendwie fand ich jetzt sehr spannend, so eure Perspektive. Also ihr seid jetzt dieses Jahr gestartet, ihr seid tech-affin offensichtlich, ja, mit einem starken Tech-Background und ihr macht da jetzt ein AI-Produkt, insbesondere für Softwareentwickler, ja. Wo soll die Reise hingehen? Gib uns mal so ein bisschen einen Ausblick. Also ihr habt ja die Hypothese, hat die sich bisher bestätigt, hat die sich 3-mal verändert und wo glaubst du, wird das Ganze sich hinentwickeln?
Da gibt es 2 Antworten dazu. Also einmal hat die sich immer wieder bestätigt und auch immer wieder geändert. Also es gibt einmal die Core-Technologie, die ist wirklich das Complex Codebase Understanding, Punkt. Also making sense von einer Codebase. Aber dann die Frage, wie nutze ich denn sowas jetzt überhaupt und wie wird das wertvoll in Teams und wie passt das in die Workflows rein? Weil wenn es nicht in den Workflows reinpasst, dann ist es dead on arrival. Und sozusagen bei dem zweiten Teil, da haben wir immer wieder neu gedacht. Ja. Und natürlich im Zuge dessen auch immer wieder die Core-Technologien weiterentwickelt, nochmal neu entwickelt. Also die Core-Technologie, die haben wir von Anfang an losgelegt. Wir haben sogar mit einem Coding-Agent ganz am Anfang losgelegt, ja, wo man sagt, ich brauche dieses neue Feature und weil Sequoia die ganze Codebase versteht, kann es Tickets generieren, die allein einen Implement-Button haben. Man klickt nur drauf und hat in 10 Minuten ein PR-Review-Flow. Ne, also ganz viele Sachen probiert, um diesen Value zu geben. Und zum Beispiel mit der Idee, da waren wir einfach zu früh. So arbeiten Teams aktuell noch nicht, aber kann gut möglich sein. Wir haben uns aber immer wieder neu erfunden. Wir sind dann im Sommer gelauncht mit einer Context Engine, die man über MCP, also Protocol, um AI und diese auch zu connecten, dass sie kommunizieren können, über MCP, dass man Sequoia mit Cursor verbindet oder Sequoia mit Cloud Code verbindet. Und dadurch werden dann diese AI-Dev-Tools smarter, weil sie einfach noch besseren Kontext bekommen.
Ja, wenn Sequoia indiziert. Ja, jetzt gerade meine Frage gewesen, weil mit Cursor habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gearbeitet, also wie ihr euch da abgrenzt, weil im Endeffekt ist ja eine Entwicklungsumgebung, die dann die Large Language Models einbaut, ja, um sozusagen Code zu ergänzen, Code zu checken. Ja, wie grenzt sich Sequoia davon ab oder wie kann ich Sequoia mit Cursor integrieren?
Also so wie wir das gebaut haben, ist es erstmal komplementär. Ja, also es sitzt nicht ein Substitut dem gegenüber, sondern Cursor wird smarter mit Sequoia, ja, weil einfach das Kontext besser ist.
Und, weil Sequoia sozusagen die bestehende Codebase besser versteht, als Cursor das macht.
Richtig, machen würde. Also von Anfang an war Cursor zum Beispiel mehr darauf, und das ändert sich auch, ja, das ist Moving Pieces, aber mehr darauf optimiert zu impressen. Ja, eher man sieht so, okay, da passiert gerade was live, da wird live was gemacht und gedacht und getan und das ist eher auch schneller. Bei uns zum Beispiel dauerte das einfach. Ne? Das war so ein asynchroner Background-Task, weil da einfach ganz viel passiert. Wir emulierten sozusagen ein Dev, der da reingeht und das wirklich versteht und das glatt sieht und aufschreibt und aggregiert, dass man eine schöne Übersicht hat, was denn dieses Codebase-Projekt ist. Cursor zum Beispiel, und das ändert sich natürlich auch mit dem Planning-Modes, auch in Cloud-Code. Cloud-Code ist wirklich super. Die sind eher dann fokussiert auf die aktuelle File-Struktur, ja, die aktuellen Services, in denen man ist, das Repo. Und Sequoia, wenn du 10 Repos hast, dann versteht es alles. Ja, das heißt, du hast irgendwie einen Task und der Task, der betrifft nicht nur das Frontend, sondern auch das Backend und diese zwei Services da. Sequa kann den Kontext dafür liefern, damit das Task dann gelöst wird. Ja, also Cursor, zumindest im Sommer war es so 60% Acceptance Rate vom Output. Ist auch so durch die Bank so verbessert sich natürlich stetig. Und mit Sequa hat man das dann sozusagen deutlich nochmal gesteigert. Gibt es natürlich eine Varianz, je nachdem, welche Task und welcher das ist, aber es kann schon mal dann auf 80, 90 gehen.
Okay, das ist ja, und dann ist dann sozusagen euer Sales Pitch irgendwie, damit wirst du dann noch effizienter, weil du halt einfach schneller zu akzeptierbaren Vorschlägen.
Also eine Optimierung auf der Optimierung, ja. Mhm. Aber das war uns für uns auch nicht genug. Also wir haben einige User über den Sommer auch gewonnen, auch viel gelernt darüber. Das war natürlich mega, mit denen zu sprechen, zu sehen, wie das wirklich dann nutzen. Und so ein Learning für uns war, wir wollen nicht nur die Solution sein, die man zusätzlich zu einem anderen Tool holt. Ja.
Auch wenn das gerade natürlich mega Traction hat, ne? Also ich glaube, sozusagen genau. In der Welle von Cursor mitsurfen ist erstmal gar kein schlechter Start, weil die reiten eine ganz schön große Welle gerade, ne?
Das ist genau, ja.
Aber
ja,
ihr wollt nicht sozusagen eine Abhängigkeit zu einem anderen Tool haben, was ihr nicht kontrolliert.
Genau. Oder einfach, wir wollen es nicht darauf limitieren, sondern der viel größere Case ist, okay, ich bin ein Unternehmen, ich habe hier 20 Leute und wir bauen ein Softwareprodukt. Und das all dies Wissen, Kontext, das all dies Wissen, die Codebase und da ist auch das Business Rational auf der anderen Seite. Warum bauen wir etwas? Also Code ist ja nur der Output der Business Requirements. Der viel größere Blick für uns, der sich so ergeben hat, ist, okay, lass uns eher eine Engine bauen, die das gesamte Softwareprodukt versteht. Und es ist dann unabhängig vom Cursor-Tool jetzt aktuell, weil die Applikation, das ist wie ein Team-Brain, das sozusagen collective da ist für mein Team. Und das federt dann auch Fluctuation ab im Team. Leute kommen und gehen, Onboardings gehen einfach deutlich schneller. Jeder kann mit seinen Fragen dahin kommen und die stellen und kriegt sehr, sehr gute Antworten zurück. Das ist so die größere Vision, die wir aktuell haben. Documentation ist sozusagen der Türöffner dahin, weil das ein sehr, sehr obvious Case ist. Ja, ich habe auch viel mit Senior Desk gesprochen in den letzten Monaten. Für einige war das wirklich ein Trigger-Word, weil jeder erstellt die Documentation, aber die ist halt sofort outdated, weil sich die underlying Facts im Code-Chain, updaten. Ne? Also man hat ein neues Commit, neues Feature, Endpoint-Change und so weiter.
Ja, wir verstehen Denglisch, das ist okay. Das ist kein Problem. Das für uns, glaube ich, für die Audience ist easy, wenn jedes zweite Wort Englisch und jedes zweite Wort Deutsch ist, für die Auto-Transcripts, die kommen dann immer durcheinander, aber das kriegen wir auch hin. Okay. Nee, alles gut, ich weiß genau, was du meinst. Also da sind zwei Sachen, wo ich reingehen will. Das eine ist, du meinst gerade, ihr habt jetzt im Sommer ein paar Kunden gehabt, die haben damit gearbeitet und dann war das für euch auch super spannend, wie sie euer Produkt wirklich einsetzen. Ich glaube, das ist ja so ein Case, der für jeden Founder total wichtig ist. Also direktes Kundenfeedback und nah am Kunden das Produkt weiterentwickeln. Wie macht ihr das denn konkret? Also wie habt ihr diese Rückmeldung von euren Kunden bekommen? Also nicht nur, was habt ihr gelernt, sondern vor allem, wie ist der Prozess, ja, der dann vielleicht auch auf andere Teams übertragbar wäre?
Sehr gute Frage, weil sich das auch weiterentwickelt hat, fast wöchentlich dann. Also am Anfang stand so die Frage, okay, wie kriegt man das jetzt überhaupt in Unternehmen rein? Und da gibt es einige Hürden. Wer connectet jetzt seine Codebase zu einem neuen Tool? Und so weiter, aber die mal beiseite. Und da sind wir halt auf CTOs gegangen, auf Entscheider von Unternehmen und haben mit denen gesprochen und Outreach gemacht und Feedback gesammelt und einfach auch so den Buy-in sichergestellt. Und ein Learning war, dass ein CTO natürlich das interessant findet. Es könnte natürlich die Effizienz oder Produktivität nochmal steigern im Team. Aber was die machen würden, ist natürlich erst mit irgendeiner Example-Codebase mit einem Gmail-Account sich connecten und das dann mal ausprobieren. Und Sequa scheint erst, wenn du wirklich eine komplexe Codebase hast, ja, wenn die Komplexität da drin ist. Und das war so ein Learning, wo wir auch schnell gesehen haben, es ist viel wichtiger, auf die End-User zu gehen, erstmal, auch wenn die nicht die Entscheider sind, und mit denen in Kontakt zu kommen. Das heißt, man hat die End-User, die sozusagen den Buy-in geben müssen, dann hat man die Approver darüber, es können Team-Leads sein, Engineering-Leads, und dann gibt's eigentlich nochmal die Hauptverantwortlichen, das sind dann CTOs, Leute, die auch nochmal ganz andere Fragen haben. Da geht's dann um Security, da geht's dann um Compliance und so weiter. Und das war so ein Learning, wo wir gesagt haben, okay, erstmal ein Persona-Change, ja, auf wen wir gehen, und dann nach und nach die Distance, also den Abstand, die Entfernung zwischen der User hat jetzt die Experience und uns, die irgendwie zu kollapsen, soweit es nur geht. Ja, entweder über Discord direkt in Kontakt mit denen zu sein. Man muss natürlich wissen, wer von den Usern hier die wichtigen Leute sind. Also es kann dann basierend sein auf deren Background, auf dem, was die gemacht haben, auf das, was die vorhaben, auf jeden Fall in Kontakt sein. Das ist, man kann das natürlich sehr komplex jetzt ausdrücken, aber es ist super einfach, einfach nur mit denen sprechen, versuchen, ins Gespräch zu kommen. Am besten ist natürlich ein Call. Wenn das nicht geht, dann über Text und wirklich versuchen, das zu verstehen, was für Erwartungen hatten die, wenn sie sich abgesigned haben, was ist dann wirklich passiert.
Nee, aber ich glaube, das ist ja, manchmal ist es ja so einfach. Also ihr verkauft das Tool, oder gibt ihnen das Tool, du sagst erstmal, wichtig ist, dass der richtige User damit anfängt. Ja, ich glaube, das ist schon mal ganz gut, dass wenn der Test-Case, den dann deine potenziellen Kunden testen oder implementieren, wenn der schlecht ist und dein Produkt da nicht seine wahre Stärke zeigen kann, das ist doof. Ja, ich glaube, das muss man vermeiden. Das ist, glaube ich, eine gute Erkenntnis. Trotzdem muss man ja rausfinden, was machen die, und ne, so, und da sagst du, sprechen, am besten telefonieren. Das heißt, ihr gebt denen das Tool und eine Woche später ruft ihr an oder einen Tag später oder einen Monat später.
Genau. Oder man gestaltet das so, dass es von Anfang an sehr customized ist. Nicht einfach nur, hier ist der Link, sign dich ab und sag mal Bescheid, wie du es fandest, sondern von Anfang an direkt diesen Call buchen und den reinplanen und auch die Expectations klar machen, auch was der User davon haben kann. Ne? Also die, vor allem am Anfang hat ein User natürlich einen sehr großen Einfluss darauf, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Und das reizt dann auch viele, sozusagen Teil davon zu sein, das zu shapen, jetzt wieder Denglisch. Genau, und deswegen, umso loser sozusagen dieser Erstkontakt ist, umso schlechter das Feedback, die Wahrscheinlichkeit, dass man da gutes Feedback kriegt, weil die Motivation sozusagen dann wirklich intrinsisch bei dem auf der anderen Seite kommen muss, sich nochmal zu melden. Mhm. Aber wenn man das direkt herstellt und auch klar macht, warum das eigentlich gerade passiert, war das dann häufig so meine Erfahrung, dass auch mehr bei rumkommt und der Call auch zustande kommt. Das Top ist natürlich wirklich, und da geht's nichts drüber, wenn man sich persönlich in real life getroffen hat. Ja.
Okay.
Das kann ein Event wie Artist sein, aber auch woanders, Meetup, Dev Meetup und so weiter. Es macht einen Riesenunterschied, nur eine LinkedIn-Message zu bekommen versus sich einmal in die Augen geschaut zu haben und ein Gefühl dafür zu haben, was die andere Person eigentlich vorhat.
Okay, verstanden. Wenn ich jetzt mal hier auf diese AI-Native-Rolle übergehe, also ihr seid ja Entwickler, ihr sprecht mit vielen Entwicklern, würdest du sagen, ihr habt AI in eurem Produkt sozusagen von Anfang an gedacht? Ja, du hast ja auch gesagt, im Ursprung war diese Frage, was hätten wir besser machen können, wenn wir in der letzten Firma, wenn es AI gegeben hätte, dann jetzt machen wir es einfach mal so. Glaubst du, dass Leute, die eine AI-Native-Firma bauen, dass die Produkte anders denken und anders angehen, auch Produktentwicklung, Produktzyklen, als jetzt, ich sag mal, klassische Softwareentwickler? Und wenn ja, an welcher Stelle und was kann man davon lernen?
Ein großer Unterschied, wir hatten ja vorher kein Software-as-a-Service-Business, aber trotzdem eine sehr große Plattform, wo dann ein paar Ähnlichkeiten sind. Also das Business-Model war einfach anders, aber trotzdem kann man eine Parallele ziehen. Der große Unterschied für mich zum klassischen Non-AI-Software-Business ist, man shippt weniger, also es geht weniger ums Shippen, wir shippen jetzt mal ein Update. Es geht mehr darum, dass man sozusagen operiert. Ja, also es gibt einfach so viele Teile, Parameter in der Plattform, die man hat, ganz viele System Prompts und Mechanismen und Technologien und man operiert mehr. Also man kann hier eine kleine Stellschraube ändern und dann ändert sich der Output in der ganzen Kette sehr, sehr groß. Ja. Also man chippt natürlich immer noch Features und so weiter, aber es ist viel mehr fließend. Ja, es ist viel mehr fließend. Es ist nicht so, dass am Freitag ist der Release Day. Ja, so ist das nicht, sondern das sollte man sowieso nicht am Freitag machen. Aber verstehst du schon, was ich damit meine, dass es viel mehr fließend ist. Man kriegt ein Feedback von den Usern und merkt, okay, hier, wenn ich das hier so ende, dann wird sich das vielleicht da 5% in die Richtung ändern. So, und es ist viel mehr so ein Control Room, in dem man ist. Natürlich, wenn es um größere Features geht, okay, wir brauchen jetzt diese neue Page, natürlich shippt man die. Ja, aber so der eigentliche Wert der Plattform, der kommt nicht dadurch, dass man ein Feature shippt, sondern der kommt dadurch, dass man die eigene Plattform justiert und optimiert. Und das sind sehr
kontinuierlich tweaked, ne? Genau. Hier ein bisschen schraubt an. Okay, verstanden. Ja. Also vielmehr dieses Kontinuierliche, habe ich verstanden. Und ich finde, das andere, was jetzt ja viele besprechen im Kontext mit klassischen Softwareprodukten, die es gibt, jetzt kommt AI rein. Ich meine, AI ist auch Software am Ende, ne? Aber es wird jetzt so ein bisschen differenziert. Und dann gibt es halt diesen Begriff von AI inside oder AI on top. Ja, also nehme ich jetzt irgendwie mein bestehendes Produkt und streue so ein bisschen AI drüber, dass ich so ein bisschen, also entweder mache ich, viele machen erstmal AI im Customer Service, so, das ist ja überhaupt nicht im Produkt, sondern es ist einfach ein Prozess. Ich gehe jetzt mal direkt, also wirklich auf dein Kernprodukt, mit dem du halt dein Geld verdienst. Da kannst du jetzt halt irgendwie so ein bisschen eine Chat-Funktion einbauen, ne, die ein bisschen hilft, irgendwie Fragen zu stellen. Oder du kannst halt dein Produkt halt komplett neu denken. Und siehst du da Empfehlungen oder fallen auch Probleme, wenn man zu sehr den einen Weg oder den anderen Weg geht?
Genau, also bei AI-enabled versus AI-native, das ist es ja am Ende, wo AI-enabled wirklich dieses Aufpimpen ist oder wirklich so ein AI-Modul daran flanscht. Also Chatbot ist das perfekte Beispiel. Ich habe irgendeinen Online-Shop und jetzt möchte ich mit AI reinbringen, habe dann diesen Chatbot, der meine Docs kennt, versus AI-native, wie du sagst, man denkt das von vornherein. Also ein
Ja, nicht nur Chatbot, ne? Notion zum Beispiel. Notion kennt jeder, ja? Ja. Und die erste Welle von AI-Integration bei Notion war halt, okay, ich kann jetzt halt nicht mehr drei Sachen klicken und dann mir eine neue Notion-Tabelle oder Database bauen, sondern ich kann jetzt auch einfach schreiben, leg mir eine neue Database an. Und dann legt Notion halt selber eine an. Ja, und stellt vielleicht sogar noch die Rückfrage, soll ich direkt noch Dropdowns einbauen, ja oder nein? Weil deine letzten drei hatten auch Dropdowns. So, ne? Das ist ja einfach so ein bisschen User-Interface-Optimierung durch Integration von Large Language Models. So.
Ja. Also ich würde aber keine so krasse Linie ziehen, weil ich glaube, das geht alles ineinander über. Natürlich gibt es dann die Fälle, wo, also die rein AI-enabled Fälle, wo jemand einfach nur ein AI-Modul ranpackt, ja, um das jetzt mal so auszudrücken. Aber bei Notion ist zum Beispiel ein super Beispiel, die bringen das kontinuierlich rein und es merged immer mehr mit der User Experience. Trotzdem würde ich da schon noch einen Unterschied machen, wenn es um wirklich so pur AI-Native-Companies geht. Also wir sind auf jeden Fall eine AI-Native-Company, wo das Ganze im Mittelpunkt steht und alles darauf basiert, weil versus einer Legacy-Solution, die müssen natürlich immer darüber nachdenken, wie können wir jetzt AI reinbringen, ohne den Trade-off zu haben, irgendwelche User, die wir bereits haben, Customers, die wir bereits haben, zu benachteiligen oder die User Experience, die sie gewohnt sind, schlechter zu machen. Ja, also es gibt immer diese Entscheidung. Also Jira wäre das super Beispiel. Wir haben ja auch schon einiges gemacht mit den AI-Integrations, aber da gibt es so viel Legacy Customer Base, das wird super schwierig. Das ist viel einfacher für Linear, obwohl die jetzt auch schon noch eine Weile da sind, das neu zu denken. Aber was ich noch dazu sagen will, bei AI Native, das ist natürlich sehr vielversprechend, da geht's ganz viel, also müssen jetzt, AI bringt natürlich auch Probleme rein. Ja, so komplett neue Problemfelder. Toll, jetzt habe ich hier eine Documentation, die ist komplett AI generiert. Glaube ich dem denn? Ja. Ja, also ist es überhaupt exhaustive? Ist es deterministisch? Nein. Es introduziert sozusagen auch neue Probleme, die man dann schafft im Unternehmen. Also man hat auf der einen Seite den Produktivitätsgewinn, Zeitersparnis und so weiter. Aber es gab ja diese eine Studie auch schon von einer Weile, 19% länger brauchen Devs mit AI-Dev-Tools, was total so kontraintuitiv war. Also es kann auf jeden Fall in die andere Richtung auch gehen. Deswegen für uns ist es, wenn ich sage AI-Native, bedeutet auch, dass man von Anfang denkt, okay, welche Probleme introduce man damit?
Genau, also wenn halt das Model irgendwie einfach eine falsche Dokumentation in die Dokumentation, genau, also ja, ne, eine falsche Stelle einfach einbaut, wie findest du die? Ne? Also wie musst du jetzt deine Dokumentation cross-checken, damit AI-Halluzinationen oder sonstige Fehler einfach gefunden werden?
Ja, genau. Und das muss sich in die UX übersetzen, ja, diese Challenge. Also weil der User muss sozusagen daran geführt zu werden und auch wissen, dass es zum Beispiel AI-Content ist und entsprechend auch gepromptet werden, dass man so den Content sieht. Ja, also das heißt, also man muss über Verifizierung nachdenken, über Review-Flows und so weiter. Und da haben wir auch einige Sachen, die wir planen, aber ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen über Product.
Okay, verstanden. Ich hatte vor einer Weile den Jan Marquardt hatten wir auf der Stage im Summit und war auch im Podcast. Der hat halt auch wie ihr erst eine Softwarefirma gebaut, klassisch, ja, die dann ganz erfolgreich verkauft und macht jetzt eine AI-Native-Firma und hat mir erzählt, oder auch in Hamburg bei unserem Arzt-on-Tour-Event hat er halt allen erzählt, so dass sie halt irgendwie gefühlt gerade mal 9 Leute sind und auch nicht planen zu wachsen, weil alle seine Mitarbeiter AI first denken und eigentlich ihr Teams komplett aus Technologie besteht. Was ist denn deine Perspektive auf sozusagen die Teamentwicklung in einer AI Native Company? Seid ihr aktuell noch zu dritt oder habt ihr schon?
Wir sind zu dritt und haben zwei Interns, die uns zuarbeiten.
Genau, ja. Und hast du das Gefühl, wenn euer Produkt jetzt einfach größer wird, dass ihr das Team ausbauen müsst, oder ist es auch so, wie ist deine Perspektive darauf, wie wird sich euer Team entwickeln?
Also es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass man nur so weiter hiret, wie man früher gehiret hätte, also nehmen wir auch mal den Previous Business als Beispiel. Es ist schon, dass AI da einen riesen Impact macht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man komplett darauf verzichtet. Also man braucht immer noch den Human in the Loop, super wichtig, um das auszusteuern, aber auch für uns gilt es, also wir sind nicht nur ein AI-First-Product, auch eine AI-First-Company, gilt immer zu schauen, was kann AI tun, ja, bevor wir irgendwie die Kompetenz einkaufen oder hiren. Ganz wichtig, wir probieren auch wirklich viele Tools aus, ständig, weil es einfach, die Innovationsrate ist extrem hoch im Space und es gibt sehr viele Opportunities, die man austesten sollte und schauen, ob das passt zum eigenen Unternehmen. Also für uns ist das auch ganz wichtig, wir werden natürlich immer die Schiene, ich habe AI-Agents im Team und ich brauche deswegen nicht hiren. Da ist schon was dran, wir werden auf jeden Fall auch in die Richtung gehen, aber wir brauchen natürlich Leute, die dem Ganzen auch ein Human Face geben, ja, wenn es auch um Kommunikation geht. Also ein AI-Agent könnte auch im Podcast gehen, klar. wird bestimmt kommen.
Aber es gibt tatsächlich einige Podcast-Formate, wo ein Mensch mit einer AI sich unterhält.
Ja.
Habe ich jetzt noch nicht viel reingehört, aber kann alles sein, kann vielleicht auch irgendwann besser werden. Let's see. Aber lass mal ein bisschen konkreter machen. Wir hatten ja auch das Folgethema davon ist ja, ich meine, du hast selber gesagt, wenn ihr 50 Leute eingestellt hattet in eurer letzten Firma, das kostet ja Geld. Ja, und das Geld muss irgendwo herkommen. Und je nachdem, wie schnell jetzt irgendwie dein Produkt irgendwie dann auch wirklich Umsätze abwirft, musst du halt entweder, kannst du es halt Bootstrap finanzieren oder musst halt immer wieder Geld aufnehmen, um deine Leute überhaupt erstmal zu bezahlen. Und das Game ändert sich ja so ein bisschen. Hatten wir auch auf der Stage mit dem Florian Heinemann, ist dieses Early-Stage-VC-Game jetzt sozusagen, ne, muss das neu gedacht werden, weil du halt eigentlich nicht mehr jedes Jahr als Softwarefirma eine Funding-Runde brauchst, weil du immer irgendwie 10, dann 20, dann 40 irgendwie Entwickler einstellst, um dein Produkt erstmal so zu bauen, dass es dann halt Scale-Up oder Enterprise-Ready ist. Ja, das kann ja teilweise ein Jahr oder 2 Jahre dauern und dann so ein 20-Mann-Entwicklerteam bezahlen, das muss halt finanziert werden. So, und wenn du jetzt sagst, ihr kommt zu dritt irgendwie bis 10 Millionen ARR, dann hast du eine andere Funding-Logik, weißt du, meine? Eine Funding-Frequenz. So, wie ist denn da eure Perspektive? Wie seid ihr gefundet und wann glaubst du, dass ihr das nächste Mal Geld braucht, wenn überhaupt?
Wir sind aktuell gefundet über Antler. Also wir sind sozusagen eine Ausnahme in dem Sinne, dass wir da hingegangen sind als ein pre-existing Team mit einem pre-existing Product. Sind jetzt nur über Adler gefundet, sprechen natürlich mit vielen VCs und wir planen aktuell, wir sind immer noch bootstrapped, in dem, also bis auf Adler, planen nächstes Jahr, early next year zu raisen, aber der Fokus ist immer noch wirklich auf Product und den Sweet Spot zu kriegen. Product Market Fit, Stichwort. Zur Funding Frequenz, das ist natürlich ein Game Changer, also es ändert sich komplett, das sehe ich genauso wie du. Man sieht auch viele Beispiele, wo Solo-Founder zu 10 Millionen AIR gehen. Ist schon sehr interessant, was das auch für die VC-Welt bedeutet. Für uns auf jeden Fall nur so wenig wie möglich raisen, wie nötig, ne? Weil wir wollen wirklich ein Long-Term-Business bauen, aber wir brauchen natürlich auch starke Partner und VCs öffnen auch wirklich viele Türen, können Türen öffnen. Deswegen sind wir da voll offen, aber es wird auf jeden Fall nicht so wie früher, dass man 50 Leute hiert, sondern wir brauchen dann auch weniger Leute. Es macht es viel einfacher, ein Team zu führen und aufzubauen, die Culture auch wirklich teilzuhaben mit einem kleinen Team. Aber man braucht natürlich sehr, also wirklich Top-Leute, die dann sozusagen in ihrer Sphere wirklich gut sind und auch die AI-Agents, die sie dann haben, orchestrieren können.
Also, möchtest du zu der Funding-Runde irgendwas teilen? Also such dir irgendwie 2 Millionen auf einer 10 Millionen Bewertung oder also einfach nur, falls ein VC zuhört, irgendwie wer sollte euch ansprechen?
Falls ein VC zuhört, sehr gerne einfach outreachen zu mir oder zu meinen Co-Foundern. Die Details, die können wir dann gerne erörtern. Ja.
Fair. Alles gut. sind ja spannende Themen. Wenn wir so ein bisschen Outblick machen, einfach nochmal, wir waren jetzt so, haben es so ein bisschen abgegrenzt mit klassischen Softwareentwicklern oder Firmen-Entrepreneurs. Wenn du jetzt sagen würdest, welche AI-Themen sollte man sich heute anschauen, welche glaubst du sind überflüssig? Es gibt ja 1 Million, hast gesagt, das ist super schnell. Ihr seid da, habt jetzt viel Research gemacht. Ja, also wenn du einen klassischen SaaS-Gründer, der halt nicht AI-native gestartet ist, der vor 10 Jahren gestartet ist, als AI noch kein Thema war, wenn die sich jetzt einlesen, einarbeiten wollen, was sind die Top-Themen oder die Top-Tools, wo du sagen würdest, da würde ich meine ersten 3 Wochenenden drauf verwenden?
Wenn die neu gründen wollen,
ja, und ne, eigentlich eher, wenn sie eine bestehende Firma haben.
Die haben eine bestehende Firma und die wollen jetzt AI adopten, sozusagen.
Ja, einfach komplett auch aufsaugen, verstehen, haben jetzt eingesehen, haben 1 Jahr lang gewartet und haben gesagt, okay, vielleicht ist es ein Hype, der wieder vorbeigeht. Und jetzt sagen sie, ich habe es verstanden, ich muss mich primär darum kümmern. Das wird das größte Thema in den nächsten 5 Jahren und ich muss das ownen. Womit fange ich an?
Ja, ich glaube, der Fokus sollte da auch wieder auf den Human sein. Ja, auf den Mensch, dass man nicht sozusagen die Adoption so plant und sagt, okay, ich brauche jetzt Tool 1, 2, 3, sondern ich habe hier 1, 2, 3 Menschen, Leute in meinem Team. Einer ist hier im Sales, der andere ist ein Developer. Und wie kann ich diese Leute enablen? Ja, das heißt, was für Tools brauchen die eigentlich, um also für mich geht das auch wirklich um Personal Enablement, AI-Tools, also ChatGPT, klar, Claude. Ganz wichtig, dass das viel genutzt wird. Das ist ganz wichtig, dass so eine Basis, dass man ganz persönlich AI benutzt, um überhaupt diese Denkmuster zu entwickeln und auf die Idee zu kommen, wo AI noch benutzt werden kann. Ja, weil es gibt so viele Use Cases, aber die sind so abstrakt, die sind so weit weg, wenn man nicht selber AI benutzt, ja, ich meine auch im Personal Life. Wenn ich jetzt komplett neu, also ich gehe jetzt einfach von deinem Beispiel aus, ich bin SaaS-Gründer und fange jetzt wirklich von null an bei AI, dann wäre es wichtig, sozusagen Software Development, wer immer da drin arbeitet, die wirklich zu enablen. Da ist ein Riesenhebel, dass man schnell vorwärts kommt als Unternehmen, sehr schnell Prototypen hat und so weiter. Und ein anderer Hebel, der auch sehr groß ist, ist Marketing und Sales. Da AI zu nutzen fürs Messaging, für Copy, für Website, für Outreach. Da gibt es sehr viele Tools, die sehr interessant sind. Ich glaube, es gibt noch keine klaren Winner, aber sehr gute Kandidaten und man sollte sich mit denen beschäftigen. Natürlich so andere Bereiche im Unternehmen, wie Backoffice, also Finance, und da passieren auch sehr interessante Sachen, auch Data Insights und so weiter. Aber die sind halt schon sehr spezifisch, aus meiner Sicht. Also da, wo ich die zwei großen Hebel sehe, ist Software Development und Sales und Marketing, dass man da Tools ausprobiert. Und es ist wichtig, dass man auch im Unternehmen, zum Beispiel Friday Afternoon, einfach klarstellt, dass es Zeit, um Tools auszuprobieren. Ja, dass das Team selbst die Zeit hat und den Space und das Budget, um Tools auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert. Weil das ist ganz wichtig. Man kann natürlich irgendwie so ein Retro oder Recap haben, regelmäßig, um zu schauen, was habe ich geschafft, was habe ich gemacht, was war interessant, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, und einfach dieses Knowledge Sharing im Team zu haben. Also es muss wirklich, mein Punkt ist wirklich, das muss von dem Team selbst kommen. Ja. Was für die funktioniert, und das darf keine Entscheidung sein, wir benutzen jetzt alle Cursor. So, ne?
Sondern, also du hast noch eine Sache vorher gesagt, die fand ich fast, also die möchte ich einfach nur wiederholen, weil ich die super fand. Ich glaube, das Wichtigste ist ja überhaupt erstmal anfangen. Ja, weil es ist zu komplex, um jetzt irgendwie lange drüber zu lesen, und irgendwie, du entwickelst kein AI-Mindset, wenn du nicht anfängst, mit AI zu arbeiten. Ja, also ich glaube, es ist ultra schwierig, das einfach nur theoretisch zu erfassen. Und das ist, glaube ich, eine Sache. Und das kann man in der Arbeit mit so einem Freitagnachmittag machen. Das kann man, glaube ich, aber auch einfach im Privaten. Ja, also ich bin auch immer wieder begeistert. Wir saßen neulich irgendwie am Wochenende bei Freunden, haben irgendein Spiel gespielt, was die Erwachsenen toll fanden, die Kinder scheiße. Und dann habe ich das kurz auf Lovable parallel zum Spielen nochmal digital neu gebaut. Aber so, dass du halt irgendwie eine Alterseinschränkung oder eine Dateneinschränkung machst, das für die Kinder mehr Spaß macht. Ja, und zack, hatten die Kinder das Spiel in kindergerechter Version. Ja. Und es war crazy, weil es halt einfach 15 Minuten gedauert. Und dann habe ich so ein Brettspiel als digitale App gehabt. Ja, und das war sehr nice. Aber ich glaube, da kommt man erstmal nicht drauf. Wenn man es dann halt anfängt zu machen, dann kann man aus solchen Beispielen halt sagen, okay, crazy, ich kann auch in der Firma ständig irgendwelche kleinen Use Cases mal ausprobieren und testen und irgendwie vorwärts kommen, auch wenn ich selber kein Entwickler bin, so, ne? Und das ist ja nochmal was anderes, weil du kommst jetzt stark aus der Softwareentwicklung. Ich glaube, da sind super viele Potenziale, und da sind wahrscheinlich auch die affinsten Leute, um das Thema anzugehen. Aber das große Versprechen, die große Idee ist ja auch, dass halt irgendwann jetzt bald alle Leute in der Firma mitdenken können. Ja, weil du einfach überwiegend irgendwie Ideen haben musst, die gut sind. Ja, und ich glaube, da ist auch mal wichtig, aus Kundensicht zu denken, dann Ideen zu entwickeln und dann halt einen Weg zu finden, wie man die halt ins Produkt einbauen kann oder in das eigene Offering einbauen kann. Und dafür gibt es inzwischen halt echt viele Tools, die dir dabei helfen, wenn du eine gute Idee hast. Ja. Und das Zweite, was du gesagt hast mit dem Friday Afternoon, finde ich spannend. Wir hatten einen anderen sehr erfolgreichen Founder hier bei einem unserer Tour-Events, den Florian Hübner von Überall. Der hat da, wiederhole ich mal gerne, der hat den Tipp gegeben, die messen tatsächlich, wie viel Prozent der Zeit ihre Mitarbeiter AI-Tools nutzen. Weil du dazu neigst, halt irgendwie für alle eine ChatGPT-Lizenz zu kaufen. Ja, und dann probieren es alle eine Woche aus und haben voll viel Spaß. Und nach einem Monat guckst du rein, und dann gibt's halt 40%, die das jeden Tag nutzen. Und es gibt aber halt auch 20%, die es gar nicht mehr nutzen, wo es einfach komplett wieder eingeschlafen ist. Und ich glaube, dieses Tracken, also insbesondere bei jetzt größeren Organisationen, wo du nicht drei Co-Founder hast, sondern halt, wo du halt dann irgendwie 100 plus Mitarbeiter hast, ist es, glaube ich, wirklich so ein Cultural Change oder Behavioral Change Project. Ja, und das dauert dann halt echt lange, bis Arbeitsprozesse, bis Mindsets in der Organisation sich ändern. Und ich glaube, da kann man dann halt im Management-Team tatsächlich auch wirklich helfen, indem man halt Mist und Transparenz macht, ja, weil man kann jetzt auch nicht neben jedem sitzen die ganze Zeit, ja.
Ja, es muss auf jeden Fall intrinsisch sein, die Motivation, das zu nutzen, ja. Also wenn es 20% der Leute gibt, die es gar nicht nutzen, ist schwierig, das von oben vorzugeben, weil vielleicht sind sie wirklich schneller, ne? Also und AI hilft ihnen einfach nicht so, weil es einfach nicht deren Flow ist, was ich bezweifle, aber ja. Wer weiß. Also vielleicht so ein übergeordnetes Thema mit AI und Adoption ist für mich auch, was ist eigentlich, es ist erstmal ein Tool, ja, es ist einfach nur ein Tool, wie auch andere, und es abstrahiert oder commoditized auch Intelligenz, ja, also man hat jetzt sozusagen, kann jetzt das eine Tool nutzen, aber das andere Tool bekommt wirklich sehr gute Results, und es geht halt gegen null die Kosten. Und das große Thema für mich ist eigentlich so, okay, mit AI ist sozusagen die Frage nicht mehr, wie bauen wir es, wie machen wir es jetzt? Ja, so die Execution, die ist gelöst mit AI. Ja, wir sind natürlich noch nicht da ganz, aber das ist da, wo es hingeht, das ist da, wo es hinkonfiguriert. Und damit auch die Kosten gegen null. Also die Execution, die ist sozusagen gelöst. Das ist der Riesenunterschied, der auch noch nicht angekommen ist. Vor allem bei, würde ich mal sagen, so ein klassisches Mittelstandsunternehmen in Deutschland, dass das der große Change ist. Und damit einhergeht dann aber auch das, was jetzt an Bedeutung gewinnt, ist das Warum. Ja, also jetzt in einer Welt, wo wir alles, du hast ja gerade Lovable als Beispiel genannt, wo wir alles in einem Afternoon bauen können, ist die Frage, was bauen wir, warum? Warum bauen wir das? Ja, nehmen wir diese Option oder die, also das Why, das gewinnt an extremer Bedeutung und damit auch dieser Schritt von, ich habe eine Idee zu, ich entscheide mich, die jetzt zu nehmen.
Ja. Sehr gut, ja, das Warum, oder das meine ich mit so aus dem, vom Customer kommen, ne, also kommen, also warum, was ist eigentlich mein Kernversprechen und warum bin ich hier, womit verdiene ich Geld und wie kann ich das wiederum verbessern, ja,
ja.
Oder mache ich was ganz Neues auf einen? Und ich glaube auch, Priorisierung ist ganz wichtig, ne, also sozusagen, was mache ich auch nicht? Die Frage ist, glaube ich, wird auch wichtiger, wenn ich alles machen kann, dann kann ich mich nämlich auch ganz lange damit beschäftigen, 1000 Features zu entwickeln, die am Ende eigentlich keiner oder nur einer von meinen 1000 Kunden braucht und das hilft dann auch nicht unbedingt, ne. Gestern witzigerweise noch so ein spannendes Zitat gesehen von Jeff Bezos, der hat da so erzählt, dass er halt früher irgendwie so ganz viele Ideen hatte und einer seiner Mentoren, die da reinkommen, meinten halt so, okay, du musst deine Ideen so takten, dass sie von der Organisation halt tatsächlich auch verarbeitet und geatmet werden können. Wenn du zu viel oben reinkippst, dann entsteht unten halt Chaos. Ja? So, und was du ja jetzt gerade sagst, ist, die Organisation wird schneller Ideen umsetzen können, weil du sie gar nicht mehr selber entwickeln musst, sondern weil du halt Tools findest, die es für dich entwickeln. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder eine riesen Opportunity, was, wenn du so, also entweder hast du so einen kreativen Geist wie Jeff Bezos, ja, oder ich glaube, im Top-Management muss man jetzt wieder anfangen, so schneller zu werden, also mehr Ideen zu entwickeln. Du musst zwar immer noch priorisieren, aber wenn du natürlich viel kreativer vorne bist, und du hast dann diese Power, diese unfassbare Power, dass du halt gute Ideen sehr schnell umgesetzt kriegst. Dann hast du natürlich einen riesen Competitive Advantage, wenn du halt einfach doppelt so viel gute Ideen hast wie deine Wettbewerber. Ich glaube, da werden sich jetzt einfach gerade in den nächsten 2 Jahren so ein paar Leute oder ein paar Firmen einfach sehr stark absetzen, ja, weil sie halt nicht nur eine gute Idee im Jahr haben, ja, sondern eine am Tag. Und davon dann halt vielleicht eine pro Woche umgesetzt kriegen, ja.
Genau. Also ein Vorteil zu haben, ein Advantage zu haben, das muss es halt akkumulieren. Ne? Also man hat das dann zu einem Zeitpunkt und dann eine andere Firma, anderes Team, anderes Product holt auf. Das heißt, man muss immer wieder die neuen Ideen haben, die den Edge geben. Aber ja, perfekte
auch
Zeit,
um das zu machen. Was sagst du zu, also ich meine, wird jetzt nicht auch einfach alles viel schneller kopierbar? Ja, also ich meine, wenn eine Firma ein gutes Feature oder ein gutes Produkt rausbringt, wie schwierig wird es dann, einer AI beizubringen, das ganz ähnlich nachzubauen?
Ja, also ganz ähnlich, ne? Teufel steckt im Detail dann häufig, so die UX. Das ist natürlich auch so ein Byproduct von einem AI-Rush gerade. Es gibt ganz viele Plattformen, man signt sich ab und das klingt alles sehr cool auf der Webseite und dann ist es dann doch nicht so ganz, wie es gepitcht wird. Ja, oder?
Ist so, ne? Ja.
Ja, also das heißt so.
Aber wie sichert ihr euch dagegen ab, dass nicht 2 WHU-Studenten übernächste Woche anfangen, Sequoia zu kopieren?
Das ist natürlich immer möglich. Und du hast recht, mit AI können wir jetzt auch sagen, okay, wir gehen da raus und kopieren. Man sieht ja auch im OSS, also Open Software, sieht man natürlich auch eine Wave, also es ist viel mehr der Modus, um Software zu open sourcen. Das heißt, das Kopieren ist eigentlich da, aber das ist ja eigentlich der Punkt ist ja eigentlich dabei für mich, das Unternehmen ist ja nicht nur das Product, ja, sondern auch wer steht dahinter und über eine Zeit, wie executen die, ja, also wie hören die zu bei den Customers und auch wer sind die Customers, also das gehört alles, das kann man nicht alles kopieren so einfach, Ja, natürlich Technologievorteil ist immer gut und die Unique Insights, die man hat, durch die eigene Experience auch und die, was wir auch, bei uns kommt das ja alles sehr daraus, was wir selber experienced haben, die Probleme, deswegen bauen wir das so, wie wir es bauen. Aber der Mode sozusagen, der steckt ja auch in den Customers. Aber man kann es kopieren, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass die Sequa so einfach kopieren können. Wir haben es tatsächlich selber 6-7 Mal neu gebaut, von Scratch.
Nee, also ich glaube, Mode ist das richtige Wort, ne? Beziehungsweise die Frage ist im Endeffekt, was sind neue Modes, was sind neue Burggräben, ne? Also wie verteidigst du in der heutigen Phase deine Firma? Die Frage, die wird ja auch in 20 Jahren für eine Firma relevant sein, weil die Frage an sich ist immer da. Wenn du was machst, willst du halt nicht das alles Gleiche machen, sondern du willst halt irgendwie eine Daseinsberechtigung und eine Abgrenzung haben. Und du sagst jetzt, okay, auch wenn man schnell entwickeln kann, am Ende das Entscheidende ist, ich brauche eine Beziehung zum Kunden, ich muss dem Kunden zuhören. Wenn die Kunden das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, dann kaufen sie auch die Software lieber, als wenn sie einfach nur kopiert ist. Da siehst du so ein bisschen eure Stärke und auch euren Fokus, um Sequa da jetzt groß zu machen.
Ja, da ist auf jeden Fall unser Fokus drauf, den Customer. Man kann natürlich immer die Technologie versuchen zu kopieren, reverse engineeren. Da ist aber wieder das Problem, Teufel steckt im Detail, dann schafft man es doch nicht so, weil man nicht die 3, 4, 5 Komponenten under the hood kennt. Die sind einfach, da muss man schon sehr abstrakt drüber nachdenken. Aber genau, gut zusammengefasst. Der Mode ist auf jeden Fall in den Customers und wie man mit denen umgeht. Weil da geht's, darum geht's, ne? Also der Value, den man gibt, wenn er nicht da ist, dann ist er nicht da. Und wenn er da ist, ist er da. Und den muss man halt erhalten und stetig weiterentwickeln, weil Customers, die entwickeln sich auch weiter und die Probleme, die sie haben, entwickeln sich weiter. AI verändert ja nicht nur das Solution Space, sondern auch das Problem Space. Ja. Und da ist ganz wichtig, da sozusagen ein Auge drauf zu haben.
Ja, finde ich gut, finde ich super. Inhaltliches Schlusswort. Fand ich jetzt einfach einen extrem wertvollen Einblick. Man merkt, dass du Ahnung hast, wovon du redest und dass du dich schon ein paar Jahre mit diesen ganzen Themen beschäftigst. Es freut mich und finde ich super, dass du da jetzt die Zeit genommen hast. Eine allerletzte nicht inhaltliche Frage, die wir unseren Gästen gerne stellen, ist unsere Kulinarik-Frage. Brace yourself, ja. Es geht darum, hast du ein Restaurant-Tipp irgendwo auf der Welt, wo du sagst, das ist ein cooler Laden, wenn jemand in der Nähe ist, sollte er da auf jeden Fall mal reingehen, weil ich war drin, ich fand's super und den findet man nicht irgendwie überall auf der Top-10-Liste bei TripAdvisor.
Uff, okay, nice.
Ungescriptet, nicht vorbereitet, einfach reingedroppt.
Ja, ich meine, da war dieses wirklich gute Steak-Restaurant in Vancouver, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern, welches das war.
Hilft dich?
In Berlin gibt es tatsächlich einige gute Restaurants. Der Name, der entfällt mir gerade, aber gibt es eins direkt beim Zoo, und da sitzt man auf dem 10. Stock. Ich glaube, das ist israelisch, palästinensisch, so ein Mix. Wirklich gutes Essen. Ja, man schaut da so drüber beim Zoo. Ich kann mal gerade.
Okay, die Challenge nehme ich an. Also ein gutes Steak-Restaurant in Vancouver fand ich zu grob, aber 10. Stock am Zoo, israelisch, palästinensisch, suchen wir raus. Verlinken wir in Shownotes, das kriegen wir hin. Ja, das ist auch deutlich wahrscheinlicher, dass die meisten da mal vorbeikommen als in Vancouver. Wobei Vancouver eine absolut geile City ist, kann ich auch persönlich sehr empfehlen. Wer da die Chance hat, einfach nehmen. Und ansonsten mal einen Dinner am Zoo ist auch cool.
Ja, ich glaube, es heißt Neni.
Neni, ja.
Genau.
Ich glaube auch. In dem Sinne, danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich wünsche euch vor allem viel Spaß beim Bauen und drückt die Daumen, wünsche euch viel Erfolg.
Ja, top. Danke, Matthias. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao. So, das war's auch schon wieder mit dem Podcast. An der Stelle nochmal der Hinweis auf unseren Ad-Partner Clockedo. www.clockedo.com/artist und wendet den Code artist25 an, um insgesamt 3,5 Monate das Tool gratis zu nutzen. Wenn das ein cooles Geschenk ist, freut euch. Wenn ihr dazu oder darüber hinaus jetzt nach dem Artist Summit Bock habt auf mehr, das neue Datum steht fest. Es wird der 8. Oktober 2026 sein. Das Format bleibt gleich und die Tickets sind bereits im Verkauf. Das heißt, als wiederkehrender Founder schreibt einfach hier eine kurze Mail an podcast@artist.com. Und wir schicken euch direkt den Link. Ihr müsst euch nicht extra bewerben. Und dann könnt ihr einfach wieder dabei sein. Wir freuen uns. Die ersten 100 von euch sind schon eingeloggt. Wupp, wupp und schöne Woche.